Kritiker und Kritikerinnen zu Verbündeten. Hört auf mit Bullshit und integriert den Widerstand. Denn Veränderung beginnt beim Menschen, nicht bei der Technologie. Davon kann Stefan Gieder einiges berichten. Er hat bei der Wien IT, ein Tochterunternehmen der Wiener Stadtwerke, gemeinsam mit einem Kollegen die Abteilung Change and Adoption Services in Eigeninitiative gegründet. Damit begleiten sie die Transformationsprojekte des Konzerns mit viel Feingefühl und viel Kommunikation. Stefan erzählt im Interview, wie Transformation in 5 Phasen geschieht und wie gerade Kritik und Widerstände gegen den Wandel für echte Weiterentwicklung sorgen. Bevor es losgeht, möchte ich euch noch auf meinen wunderbaren Werbepartner aufmerksam machen. Seit 2015 ist der HR-Dienstleister Personio an vorderster Front dabei, die Personalprozesse in den Unternehmen zu revolutionieren. Mit einer All-in-One-Software hat Personio bereits mehr als 10.000 HR-Teams produktiver gemacht. Bei Personio bekommt ihr ein übersichtliches HR-Tool, mit dem ihr einfach die gesamte Employee-Journey von Recruiting bis Offboarding ganz effizient und effektiv managen könnt. Sei es die Verwaltung von BewerberInnen oder von Talenten, die Zeiterfassung oder das Schulungsmanagement. Das Beste ist, ihr könnt bis zu 60 Arbeitsstunden im Monat in euren HR-Teams einsparen. Dazu kommt zum Beispiel auch der HR-Chatbot Personio Conversations. Der unterstützt euch bei der Beantwortung von MitarbeiterInnen-Anfragen oder die Echtzeit-Lohnabrechnung Personio Payroll oder auch die Fortbildungsplattform Personio Voyage. Nahtlos integriert werden auch beliebte Tools wie Slack oder Microsoft Teams. Und das eben auch alles ganz maßgeschneidert an euren aktuellen HR-Bedürfnissen und regionalen Anforderungen. Wenn ihr also Entlastung für eure HR-Teams sucht, besucht unbedingt die Webseite www.personio.com. Den Link dazu findet ihr auch in den Shownotes. Jetzt geht es aber weiter mit dem Gespräch. Lieber Stefan, ich freue mich sehr, dass du da bist bei Arbeit mal anders. Wir wollen ja heute zum Thema Veränderungsprozesse, auch zum Thema Widerstand ein bisschen sprechen. Und bevor wir starten, vielleicht magst du die Wien IT ein bisschen vorstellen. Ist ja ein Tochterunternehmen der Wiener Stadtwerke-Gruppe. Aber was macht ihr denn überhaupt so genau?
Sehr gerne, Nicole. Zuerst einmal vielen Dank für die Einladung. Es freut mich sehr, hier heute Gast zu sein. Vielleicht kurz zur Wien IT. Die Wien IT gehört zur Wiener Stadtwerke-Gruppe. Also Wiener Stadtwerke ist ja der größte Infrastrukturdienstleister in Österreich. Wir sind zentraler IT-Dienstleister für die Wiener Stadtwerke-Gruppe. Also zur Wiener Stadtwerke-Gruppe gehören so Unternehmen, die jeder Wiener oder jede Wienerin kennt, sowie die Wiener Linien oder die Wien Energie oder Wiener Netze, auch Bestattung und Friedhöfe, Wiener Lokalbahnen. Also jeder und jede in Wien hat sicher schon mal Berührungspunkte mit Unternehmen aus der Wiener Stadtwerke-Gruppe gehabt.
Und genau. Jetzt ist ja das Thema, also Wien IT ist jetzt für die Infrastruktur auch zuständig und deine Aufgabe ist eine sehr, sehr spannende. Ihr begleitet ja Veränderungsprojekte in der Abteilung Change and Adoption Services, wenn ich das richtig ausspreche. Und die hast du ja auch gemeinsam mit einem Kollegen, glaube ich, auf Eigeninitiative aufgebaut. Und das finde ich schon mal sehr spannend. Vielleicht steigen wir auch da gleich ein und vielleicht magst du da ein bisschen erzählen, wie es überhaupt dazu kam, Change and Adoption als Abteilung aufzubauen.
Ja, sehr gerne. Das hat sich wirklich witzigerweise, kann man schon fast sagen, zufällig aus der Situation heraus ergeben. Also wir haben eine Person, die jetzt in meinem Team ist, wir haben gemeinsam ein Projekt geleitet bei der Wien IT, ein 3-jähriges Projekt. Das war die Einführung einer einer digitalen Kollaborationsplattform, wo es sehr viel auch um virtuelle Zusammenarbeit und auch konzernübergreifende Zusammenarbeit gegangen ist. Und wir haben da sehr schnell erkannt, eigentlich ist das gar nicht so wirklich ein Technologieprojekt, also schon auch, ja, weil wir haben eine Technologie eingeführt, sondern es verändert sich eigentlich die Art, wie die ganze Wiener Stadtwerke-Gruppe und wie jede einzelne Person oder ein Großteil der Personen in der Wiener Stadtwerke-Gruppe zusammenarbeitet, nämlich in Zukunft sehr viel flexibler, sehr viel virtueller auch, ja, also es ist Videokonferenzen und so weiter. Das war, muss man sagen, in der Wiener Stadtwerke-Gruppe vor einigen Jahren noch gar nicht so gang und gäbe. Wir hatten zwar die Tools, aber da konnten sich viele gar nicht vorstellen, ein Projektmeeting zum Beispiel oder ein Projektworkshop virtuell über eine digitale Plattform zu machen. Das heißt, wir haben da sehr schnell erkannt, da braucht es eben ein Change Management. Wir nennen es immer gern Change und Adoption Management. Uns geht es auch um die Annahme der Veränderung, also die Adoption. Und da habe ich dann in die Projektgruppe eben einen jetzigen Mitarbeiter von mir damals als Koordinator für das Change und Adoption Management reingeholt. Und das hat sich so gut bewährt, das ist so gut angekommen, dass wir daraus einen Service bei der Vinity kreiert haben. Also einen eigenen Service, wo wir einerseits Projekte begleiten, also großteils natürlich IT-Projekte, die eine Veränderung verursachen. Das ist ja meistens bei IT-Projekten so, dass eine neue Technologie, ein neues System, ein neues Tool oder was auch immer eingeführt wird, das eine Veränderung verursacht. Wir begleiten aber auch Organisationsentwicklungen, interne zum Beispiel bei der Vinity. Also wie gesagt, wir begleiten hier sehr aktiv Initiativen, Maßnahmen als auch Projekte. Also wir sind wirklich Teil dieses Projekts und das macht auch unsere große Stärke dann aus, also dass wir auch die Projektleitung dann unterstützen bei diesen Themen. Also wir sie beraten, aber auch aktiv unterstützen und das Projekt aktiv begleiten mit Maßnahmen und Maßnahmenplänen. Das heißt, wir kreieren Maßnahmenpläne wie jetzt diese Veränderung und die ist immer sehr individuell. Die kann immer sehr unterschiedlich sein. Ja. Also wir machen wirklich individuell für diese Projekte dann eigene Strategie und eigene Maßnahmenpläne, wie diese Veränderung am besten in der Organisation, also aber nicht nur in der Organisation, vor allem wenn den Menschen ankommt, weil darauf kommt es ja eigentlich an. Müssen ja dann Menschen dahinter arbeiten damit. Und das heißt, die müssen halt bestmöglich vorbereitet und die müssen natürlich bestmöglich abgeholt werden.
Es reicht ja wahrscheinlich nicht, jetzt zu sagen, okay, ab morgen oder weiß ich nicht ab morgen, aber vielleicht ab dem nächsten Quartal gibt es das neue Collaboration Tool XY und alle arbeiten jetzt dran und dann gibt's eine kurze Videoeinschulung oder keine Ahnung. Und das ist es dann, sondern da geht's ja um viel, viel mehr. Also da geht's ja auch wirklich, wie du sagst, um Adoption, um diese Annahme, dass die Leute das auch wirklich verstehen, warum, wofür sie es nutzen. Und vielleicht magst du da auch noch ein bisschen tiefer erzählen, was da genau jetzt eure Aufgaben oder was auch die Maßnahmen sein können. Weil so im ersten Moment, wie du mir im Vorfeld erzählt hast, denkt man sich ja vielleicht, ja gut, das ist das gehört jetzt zum HR-Thema oder das ist jetzt typisch für HR, aber ihr seid ja doch noch eine Schnittstelle auch zwischen digitaler Transformation und HR, würde ich sagen.
Ja, wenn genau, ich das richtig verstanden habe. Du hast das in deiner Frage schon vorher richtig angesprochen. Reicht das denn nicht, dass man einfach eine Kommunikation vormacht, das kommt jetzt und dann gibt es ein 300-Seiten-Handbuch und da sollen sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durchlesen und dann ist alles gut? Also ich bin seit mittlerweile 28 Jahren in der IT-Branche tätig, habe schon sehr viel miterlebt. Ich habe sehr viele Einführungen von allen möglichen Systemen, Tools, Plattformen und so weiter erlebt und habe das sehr oft selber als Endanwender oder als End-User erlebt, da ist etwas einen Monat vorangekündigt worden, so, das kommt jetzt, da müsst ihr jetzt in einem Monat damit arbeiten, da habt ihr ein 300-Seiten-Handbuch, lest euch das durch und dann lebt es halt damit. Ja. Und da hat man sich gewundert, warum das nicht funktioniert hat. Also hat es Widerstände gegeben. Ja, wieso erfahre ich das erst jetzt? Wieso gibt es da keine gescheite Schulung und. Und das versuchen wir anders zu machen, und auch besser zu machen, indem wir hier eine gewisse Methodik anwenden. Also wir verwenden in unseren Change and Adoption Maßnahmen und Strategien eine Methodik von der Firma BroSci an. BroSci ist ein Unternehmen aus den USA. Ist eine Methode, die schon seit, glaube ich, 25 oder 30 Jahren schon sich etabliert hat. Ist eine sehr, aus unserer Sicht, eine sehr einfach zu erlernende Methodik, aber auch sehr effektiv und sehr praktikabel. Und die Grundsäulen sozusagen dieser Change Management oder Change and Adoption Methodik ist das sogenannte ADKAR-Modell. Also ADKAR, wie es so üblich ist bei Methodiken, ist natürlich eine Abkürzung. Das steht für 5 Phasen, die man in einer Veränderung immer der Reihe nach durchlaufen sollte und die sich auch immer wieder wiederholen. Und zwar steht das erste A, steht für Awareness, also das Bewusstsein für die Veränderung schaffen. Ja, in dieser Awareness-Phase geht es sehr viel um den Purpose, wie es so schön auf Englisch heißt, oder auf das Warum oder Wofür machen wir das eigentlich? Wofür ist diese Veränderung jetzt gut? Warum machen wir das? Auch ganz wichtig hier zu erklären, was würde passieren, wenn wir es jetzt nicht machen? Und es gibt viele Unternehmen, die jeder kennt, wahrscheinlich, ich nenne jetzt keine Namen, die das nicht rechtzeitig gemacht haben, also die sich nicht die Frage gestellt haben, warum machen wir jetzt eigentlich diese Veränderung? Was passiert eigentlich, wenn wir diese Veränderung jetzt nicht machen? Die gibt es jetzt nicht mehr am Markt. Ja, die sind ausgestorben.
Ich finde diese Frage, wenn wir da kurz dabei bleiben, die Frage, was passiert, wenn wir es nicht machen, besonders wichtig, weil im ersten Moment denkt man sich, ja, es geht ja so auch. Also man hat ja bisher also auch irgendwie geschafft und ja, ich meine, Mitarbeitende wissen ja oft auch, wo das bisherige System auch ein bisschen krankt. Ja, inwieweit holt ihr da die Leute dann auch ab, dass die sich da einbringen können? Also ich weiß nicht, welche Art von Software, welche Art von Tools oder was die Features sein sollen dann von diesen neuen Anwendungen.
Es geht eben aus unserer Erfahrung gar nicht so sehr an die Technologie. Also in der heutigen Zeit sind fast alle Technologien und alle Tools-Systeme, die eingeführt werden in der IT, schon so entwickelt, dass die alle sehr gut funktionieren. Also es geht gar nicht darum, jetzt einzelne Features eigentlich von diesen Technologien oder Systemen oder Tools hervorzuheben, also schon auch, aber nicht primär, sondern wir arbeiten sehr stark, und das ist dann diese zweite Phase in dieser Methodik, das ist die Desire-Phase, wo wir ganz stark dieses sogenannte What's in it for me, was bringt es jetzt mir, was bringt es mir als Stefan zum Beispiel, diese Veränderung jetzt zu leben. Es muss jetzt nicht immer auch nur ein Tool sein. Wir begleiten, wie gesagt, auch Organisationsentwicklungsinitiativen. Das kann auch eine Prozessänderung sein oder das kann eine Organisationsänderung sein. Das heißt, da ist es ganz wichtig, der Organisation und den Menschen in der Organisation klarzumachen, was bringt die jetzt eigentlich? Oder auch natürlich, was bringt es der Organisation? Ja? Also da geht es sehr, sehr stark darum, in dieser zweiten Phase dann, wenn man das Bewusstsein geschafft hat, warum man das eigentlich macht, in dieser zweiten Desire-Phase den Mehrwert zu vermitteln. Und da gibt es in meinem Team ein Motto, das ich nur jeden und jeder ans Herz legen kann, die eine Veränderung begleitet. Und entschuldige jetzt bitte den Ausdruck, dass ich das so offen raussage, bitte keinen Bullshit-Mehrwert. Also keinen Mehrwert. keinen Mehrwert erfinden, der dann nicht eingehalten wird, weil das ist das wirklich das Blödeste, was dir passieren kann, weil dann verlierst du deine Glaubwürdigkeit. Deswegen predige ich immer schon nahezu in diesen Veränderungen, lasst uns auch nur den Mehrwert kommunizieren und auch an die Leute bringen, der auch ein wirklicher Mehrwert ist, ja, weil die Menschen sind ja nicht dumm, die sind ja nicht blöd. Also wir kennen das selber, da will uns jemand was verkaufen sozusagen und wir erkennen sofort, naja, das ist jetzt ein Bullshit. Also entschuldige, ja, das ist ja nicht naja, wirklich
oder,
Mehrwert. Ja.
Oder, also ich kenne das auch selber als ehemalige Mitarbeiterin, wenn es so um Software geht, die verschlimmbessert wird zum Beispiel. Also ich habe auch so mit CRM-Systemen gearbeitet, mit Content-Management-Systemen und so, wo man halt dann vorher nicht gefragt wurde als Mitarbeitende oder nicht früh genug vielleicht abgeholt wurde und wo man sich dann gedacht hat, okay, warum hat das jetzt, das geht halt an unserem Bedarf oder an unseren Bedürfnissen auch vorbei, ja, also das nehmt ihr da die Leute auch mit, dass die sich da auch einbringen können dann, also schon vielleicht auch vor dieser Awareness-Phase oder wo würde das dann reinspielen?
Genau, Nicole, du hast einen ganz wichtigen Punkt angesprochen, den wir sehr forcieren. Bei unseren Begleitungen ist die Menschen einbinden. Ja, das geht natürlich, jetzt nehmen wir die Wiener Stadtwerke-Gruppe her. Wir haben über 16.000 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Da kannst du natürlich nicht jeden und jede einbinden. Das geht natürlich nicht. Aber es kristallisieren sich immer so Gruppen oder so einzelne Personen raus, die relativ am Anfang schon entweder sehr große Kritiker sind zu dieser Veränderung oder auch große Befürworter. Und beide sind aus meiner Erfahrung gleich wichtig. Idealerweise holst du dir sogar die großen Kritiker an Bord und bietest ihnen die Möglichkeit, hier aktiv und konstruktiv mitzuarbeiten. Auch da sage ich dazu, das funktioniert nicht immer. Ja? Also gerade in Wien kennen wir das sehr gut, also weil Jammern und Raunzen ist ja quasi unser Lifestyle, das gehört ja zu unserem Lifestyle dazu.
Das Wiener Granteln, ja.
Wiener Granteln, genau, das ist ein bisschen auch, macht uns vielleicht auch zur lebenswertesten Stadt auf der Welt, aber auch zu einer der unfreundlichsten. Ja, das ist immer, finde ich, immer sehr witzig, diese Studien, die es von Wien gibt. Aber meine Erfahrung ist, dass hinter jeder Kritik steckt eine Wahrheit. Ja, und wenn man diese Kritik ernst nimmt und wenn man diesen Menschen auch die Möglichkeit bietet, aktiv mitzugestalten, dann endet das nicht immer, aber sehr oft damit, dass die sogar zu Verbündeten werden können. Ja, dass die sagen, okay, ich verstehe es jetzt und ich kann jetzt aktiv mitgestalten. Ja.
Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Ja, weil, also ich sehe es ja auch so, dass Widerstand hat er viel mit Ängsten zu tun, mit mir wird was weggenommen oder ich habe mehr Arbeit oder ich muss mehr leisten und bekomme trotzdem nicht mehr. Also das hat ja ganz viele Komponenten. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber unser menschliches Gehirn ist ja so aufgebaut, das will ja erst einmal jetzt nicht von außen verändert werden. Das möchte ja möglichst wenig Aufwand haben eigentlich und sich schon gern weiterentwickeln, aber halt eher zu den eigenen Bedürfnissen. Und deswegen finde ich auch so wichtig, dass du sagst, also nach der Awareness kommt Desire, what's in it for me, also dieses Connecten zwischen dem, was da an Veränderung passiert und den einzelnen Menschen, die ja Bedürfnisse haben und Wünsche haben und dass das zusammenspielt. Und ja, also vielleicht magst du da auch noch ein bisschen erzählen, wie das so auch, wie ihr diesen Desire dann weckt, also ohne, dass man jetzt Bullshit draus macht. Weil das ist ja auch so ein bisschen eine Gefahr, glaube ich, dass man das dann beschönigt oder ein Maschel drauf gibt.
Mhm. Du hast was ganz was Wichtiges angesprochen, und zwar das sind so Bedürfnisse. Jeder von uns, jeder Mensch hat Bedürfnisse und die sind ganz unterschiedlich. Und Veränderung wird oft als etwas Bedrohliches angesehen, weil man nicht weiß, wohin diese Veränderung auch geht. Kann ja auch eine Veränderung in eine schlechte Richtung sein. Es ist ja, ich bin zum Beispiel kein Fan davon, dass jede Veränderung eine gute ist. Ja, natürlich gibt es schlechte Veränderungen auch. Mhm. Ich bin aber sehr wohl ein Fan davon, dass jede Veränderung eine Möglichkeit ist, eine Opportunity ist. Also das unterstreiche ich zu 100%. Auch wenn eine Veränderung vielleicht im ersten Moment schlecht erscheint, kann es mittel- bis langfristig gesehen, das kenne ich aus eigener Erfahrung, kann es doch vielleicht etwas Gutes auch bewirken. Aber um auf das zurückzukommen, jeder von uns und jede von uns hat Bedürfnisse, hat natürlich Ängste. Es gibt auch Wertesysteme, die jeder von uns hat. Und da fühlt man sich bei Veränderungen sehr schnell angegriffen. Also zum Beispiel in meinem Sicherheitsgefühl. Ja, habe ich verändert, dass mein Job, eigentlich habe ich jetzt den Job die letzten 20 Jahre, das hat mir eigentlich Spaß gemacht. Also möchte ich da gar nichts verändern. Ich möchte eigentlich so bis zu meiner Pension so weiterarbeiten. Das ist aber nicht immer meine Entscheidung, muss man sagen. Also das Umfeld ändert sich einfach. Wenn wir sehen es jetzt auch, was sich einfach auch mit dem Thema KI tut. Also künstliche Intelligenz. Das stellt natürlich auch jetzt gerade alles auf den Kopf. Da bieten sich immense Möglichkeiten, aber natürlich auch Veränderungen in der Arbeitswelt. Aber um auf die Bedürfnisse zurückzukommen, die Gefahr, die viele immer da sehen, ist eben, ich werde jetzt aus meiner Komfortzone rausgerissen. Ja, da habe ich mir es gemütlich gemacht, die letzten 20, 30 Jahre oder vielleicht auch die letzten 5 Jahre. Ja, müssen nicht immer die Langgedienten sein. Und deswegen entstehen immer sehr schnell Widerstände. Ja, warum? Ich will mich eigentlich gar nicht verändern. Warum muss ich mich jetzt verändern? Ja, will ich gar nicht. Ja.
Genau, dieses Müssen, ja.
Genau, warum muss ich das jetzt? Ja? Ab und zu geht es auch nicht anders. Ja, ich gebe da ein Beispiel, das jeder von uns nachvollziehen kann. Das ist gar nicht so lange her, aber es war, wie die Corona-Lockdowns begonnen haben. Da hat sich auch die Arbeitswelt auf einmal auf den Kopf gestellt. Also wo man früher gesagt hat, da muss man ins Büro kommen, das geht nicht, dass man das aus dem Homeoffice macht. Das geht ja nicht, dass man einen Projektworkshop virtuell macht oder vielleicht sogar hybrid oder so. Ja. Hab gesehen, es geht doch. Ja. Also ab und zu muss man vielleicht ein bisschen auch gezwungen werden dazu. Also wie gesagt, für uns ist es ganz wichtig, also wir als Change and Adoption Manager oder Change and Adoption Practitioner, nennen wir uns auch immer sehr gerne, für uns ist es wichtig, diese Widerstände frühzeitig zu erkennen und auch die Hintergründe zu verstehen. Warum entstehen da jetzt denn diese Widerstände? Und die können ganz vielfältig sein. Die können auch persönlicher Natur sein. Ich habe zum Beispiel auch schon erlebt in einem Projekt von mir, da ist einer wirklich explodiert, ja, wie ich das präsentiert habe. Ich bin dann nachher draufgekommen, denen ist gar nicht ums Thema gegangen, der hat einfach private Probleme derzeit gehabt. Mm. Ja, der hat Probleme in der Familie, in der Partnerschaft gehabt und das war jetzt so noch dieser eine Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Also da geht es schon ein bisschen vielleicht in die Psychologie auch hinein, ja? Einfach zu verstehen, warum entstehen diese Widerstände und vor allem wichtig, diese Widerstände aber auch, so blöd das klingt, auch akzeptieren und respektieren und versuchen, den Hintergründen ein bisschen auf die Spur zu kommen, warum das jetzt entsteht.
Wie machst du das, wie kommst du denn oder wie kommt ihr denn den Hintergründen denn auf die Spur? Also ich nehme an, man sucht dann natürlich das Gespräch unter vier Augen, aber gibt es dann auch Möglichkeiten oder habt ihr dann auch Formate, wo ihr die Leute zusammenbringt und Diskussionen ermöglicht? Mhm.
Genau, wie du richtig gesagt hast, also Phasen. Ganz wichtig ist das persönliche Gespräch. Also wenn du wirklich siehst, da gibt es eine Person, die da entstehen oder sind schon massive Widerstände da. Also wirklich das persönliche Gespräch aus unter vier Augen auch suchen. Und da muss man sehr einfühlsam sein. Ja? Also die Person muss dann schon das Gefühl haben, dass man sie jetzt nicht, also dass man den Widerstand jetzt nicht brechen will. Also das ist sowieso ein Ausdruck, der mir überhaupt nicht gefällt, Widerstände brechen.
Also wir versuchen, ja, ganz schlimm.
Ja, also das geht fast immer schief. Ja, und vor allem, wenn du Widerstände brichst, das ist meistens mit Macht und Gewalt, ja, dann ist das nichts Nachhaltiges. Dann hast du vielleicht einen kurzzeitigen Erfolg, aber das fliegt dir irgendwann relativ rasch wieder um die Ohren. Das heißt, das ist nicht, was wir anstreben. Wir versuchen wirklich, mit den Menschen dann zu reden, das zu verstehen und eben auch ein bisschen die Hintergründe zu verstehen. Und ich habe da so interessante Anekdoten, also ich mache das doch schon einige Jahre jetzt, ja. Ich habe da zum Beispiel so eine Anekdote, da hatte ich in einem Projekt, ich sage jetzt auch nicht, in welchem Unternehmen das ist, ich sage auch nicht den richtigen Namen nennen, wie ihn einfach Hubertus. Ja, das ist jetzt so der erste Name, der mir einfällt. Also der Hubertus, der war ein ganz großer Kritiker in einem Projekt von mir, wo es um die Einführung eben dieser cloud-basierten Kollaborationsplattform gegangen ist. Also da war sowieso die Cloud war total böse und da werden wir überwacht sowieso der Hersteller, der diese Lösung anbietet, ist sowieso auch ganz böse und sowieso versteht, hat der Hubertus nicht so wirklich verstanden, ja, warum brauche ich das eigentlich? Ich meine, ich arbeite jetzt schon seit 20 Jahren, das funktioniert ja auch und habe das Tool auch nicht gehabt, ja, oder diese Kollaborationsplattform auch nicht gehabt.
Durchaus auch nachvollziehbar, finde ich, also dass man da kritisch ist in Bezug auf Überwachung, Datenschutz ja, und so weiter. Das, ja, also das ist ja...
Ja, natürlich, das ist das ist ein eigener Podcast, ja, natürlich, den man da machen kann um das Thema. Ja. Aber auch, wir haben da mit der Person einfach gesprochen, ja, und auch versucht, diese Person einzubinden, auch die Kritik durchaus ernst genommen. Wir haben dann sehr viel Aufklärungsarbeit auch getätigt, eben in diesem Fall gezeigt, eben, da gibt es ganz klare Datenschutzverträge mit dem Hersteller. Ja. Also das heißt, die Daten gehören uns, der darf die Daten gar nicht weitergeben. Ja. Ich meine, jetzt kann man sich natürlich in irgendwelche Verschwörungsmütigen natürlich jetzt irgendwie dann fehlen und sagen, ja, aber die Geheimdienste können ja trotzdem im Hintergrund. Also wie gesagt, darauf möchte ich jetzt gar nicht eingehen. Aber wir haben sehr viel Aufklärungsarbeit getätigt und was ich eigentlich jetzt sagen wollte, die lustige Anekdote war, dann hat es so einen Aha-Moment bei dieser Person gegeben, wo diese Person dann dieses Wort "Sinn nicht von mir" erkannt hat, weil diese Person wohnt außerhalb von Wien, das heißt, die hat immer lange Anfahrtswege,
okay,
auch in der Arbeit. Nein, die Person hat dann erkannt, hey, das ist ja cool, ich kann eigentlich meine Arbeit auch vollwertig aus dem Homeoffice machen und kann dementsprechend mein Privatleben, das jeder von uns hat, ja, und mein Arbeitsleben da besser unter den Hut bringen. Muss nicht jeden Tag auch jetzt stundenlang ins Auto setzen und in den Zug setzen und in die Arbeit fahren.
Ja,
das war so ein Aha-Moment, wo ich dann mit dieser Person gesprochen habe und die hat dann wirklich gesagt, du Stefan, ich weiß, ich war zwar großer Kritiker, aber das ist wirklich leiwand, das taugt man. Mhm. Ja? Weil der kann im Homeoffice trotzdem meine Arbeit machen und ich kann die auch 100% tätigen. Und mir fällt so ein Feature ein, also ich sage jetzt bewusst nicht, welcher Hersteller das war, aber es war ein Feature in dieser Kollaborationsplattform, das hat ihm besonders getaugt, und zwar, dass man, wenn man in einer Online-Besprechung ist, das Mobile-Device wechseln kann. Ja, also ich bin zum Beispiel so wie wir jetzt hier am Laptop in meiner Online-Besprechung, muss jetzt aber schnell wohin, dann wechsle ich einfach auf mein Smartphone, mache diese Konferenz über Kopfhörer und Smartphone weiter und setze mich in den Zug zum Beispiel. Und das war so ein...
Das habe ich noch nie verwendet.
Ja.
Aber es ist auch... Ja, also das ist, glaube ich, schon ein wichtiger Punkt, damit man eben die Arbeitsweise verbessert. Ja, also das ist...
Genau, und das ist das war so ein Aha-Moment. Da hat diese Person, also nennen wir ihn, wie gesagt, Hubertus, ja, hat nicht so geheißen, aber nennen wir ihn Hubertus, dann erkannt, oh cool, das ist mein What's in it for me. Ja. Das bringt mir was. Ja, das bringt mir auch mehr Qualität, so wie ich meinen Job erledigen kann, aber auch mein Privatleben und mein Berufsleben unter den Hut bringe. Ja. Das ist so eine Anekdote, die fällt mir da immer sehr, sehr oft ein.
Und dieses What's in it for me, also wie vermittelt ihr das, beziehungsweise was macht ihr mit den Bereichen, wo die Leute wirklich berechtigterweise auch sagen, naja, es ist jetzt gar nicht so ideal für unsere Arbeitsweise, es passt eigentlich gar nicht so für uns, oder diese Teile dieses Tools von mir aus passen nicht zu uns und das hätten wir gerne anders, oder wir hätten gerne ein anderes Tool. Wie geht's ihr dann damit um?
Ja, auch da gibt es jetzt kein Kochrezept, da kommt es sehr drauf an. Also ab und zu sind diese Einwände durchaus berechtigt. Und da sage ich immer, deswegen habe ich gesagt, also kein Bullshit, was sie nicht von mir. Nicht versuchen, Dinge schön zu reden. Es muss nicht unbedingt immer jede Veränderung, also jeder kleine Aspekt einer Veränderung immer 100% positiv sein. Es kann sein, dass vielleicht ein Aspekt negativ ist, aber dafür 50 andere Aspekte eine Verbesserung bringen. Und dann ist immer mein Motto, ja, dann sage ich auch, ja, stimmt. Zum Beispiel da, liebe Nicole, stimmt, da hast du recht. Dieser eine Aspekt bringt eine Verschlechterung, aber da stehen im Gegenzug andere 50 Dinge, die deine Arbeitsweise zum Beispiel oder deinen Arbeitsalltag extrem verbessern. Ja, wir Menschen tendieren immer zu, sich auf dieses eine kleine Negative zu versteifen. Ja? Aber man muss ein bisschen das Gesamtbild sehen. Das versuchen wir dann eben zu vermitteln. Aber wie gesagt, meine Empfehlung ist, nicht versuchen, negative Aspekte einer Veränderung schön zu reden.
Ja,
dich auch hinzustellen, auch als Führungskraft oder auch als Geschäftsführung, sich hinstellen und sagen, ja, stimmt, da hast du recht. Ja. Aber wie gesagt, aber eben in Relation zu den Dingen dann stellen, die eine Verbesserung bringen.
Da gibt es dann noch in dieser Methodik, die ihr verwendet, noch weitere Phasen. Ich habe es mir aufgeschrieben, deswegen weiß ich jetzt, dass jetzt Knowledge kommt. Nach Awareness und Desire kommt Knowledge.
Genau, richtig. Also das ist natürlich auch eine sehr wichtige Frage, also Phase. Wie gesagt, ganz wichtig, ich weiß nicht, ob ich es schon erwähnt habe, ist immer, idealerweise sollte man diese Phasen nacheinander durchgehen und nicht eine Phase überspringen oder gleich mit Knowledge beginnen. Einmal ganz wichtig, sequenziell, individuell angepasst eben von der Dauer, wie viel man auch Zeit hat, ja, ist in einem Projekt oder in einer Maßnahme, aber immer nacheinander durchgehen. Und die Knowledge-Phase ist eben natürlich eine Schlüsselphase, wenn ich die Awareness aufgebaut habe, wenn ich das Warum erklärt habe, warum machen wir das eigentlich und wenn ich auch den Mehrwert vermittelt habe, dann kommt irgendwann die berechtigte Frage, okay, gut, lieber Stefan, habe ich verstanden, aber ich weiß ja gar nicht jetzt, wie ich das Tool bedienen soll. Ich kenne mich ja da nicht aus, ja. Oder ich weiß jetzt gar nicht, wie ich bei einer Organisationsveränderung, was jetzt da meine Rolle ist und was ich da jetzt eigentlich tun muss oder was jetzt meine neue Rolle vielleicht ist. Ja. Das ist eben diese Knowledge-Phase. Das heißt, da beginnen wir dann, den Wissenstransfer durchzuführen. Und das ist eine sehr, sehr wichtige Phase, weil wir alle kennen das. Wir fühlen uns dann wohl, wenn wir gut vorbereitet sind, wenn wir uns auskennen. Ja. Also viele von uns haben den Führerschein gemacht, ja, da kennt das jeder. Wenn du das erste Mal im Auto drinnen sitzt, also in der Fahrschule, das erste Mal im Auto musst du selber fahren, da hast du Todesängste, weil du hast zwar theoretisch schon ein bisschen was gehört, aber dir fehlt einfach die Praxis. Ja. Gewisse Dinge kennst du vielleicht auch noch, bist du noch gar nicht geschult worden. Aber das ist eben auch eine Schulungsmaßnahme, um das gelernte Wissen dann praktisch anzuwenden. Das versuchen wir in dieser Knowledge-Phase eben sehr, sehr intensiv dann auch sehr zielgruppenspezifisch zu machen. Also zielgruppenspezifisch heißt, ich brauche jetzt, bleiben wir bei uns bei der Wiener.de, ich brauche jetzt einen IT-Administrator oder Administratorin. Wenn ich mit denen mit so einer oberflächlichen Schulung auf der Oberfläche herkomme, wo viel offen bleibt, dann werden die nicht glücklich sein. Das heißt, die brauchen wirklich die Hardcore-Facts. Die gehen in die Tiefe rein. Ja. Die müssen jedes Bit und Byte natürlich kennen. Umgekehrt, wenn ich jetzt Führungskräfte in höheren Ebene beginnen zu schulen, wie sie ein System administrieren können und in jedem Bit und Byte sich da zurechtfinden, werden die auch sagen, brauche ich ja gar nicht in der Tiefe. Ja. Das heißt, ganz wichtig, diese Maßnahmen für den Wissenstransfer sehr zielgruppenspezifisch zu machen. Das ist mal der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist jetzt so ein Buzzword, aber das passt sehr gut, ja, so niederschwellig und flexibel wie möglich. Das heißt, wir bauen persönlich immer darauf, wir halten unsere Schulungen bestmöglich hybrid ab. Also sprich online und vor Ort, also dass sich jeder, der teilnimmt, aussuchen kann, ich nehme online oder nehme vor Ort teil. Um einfach eine hohe Flexibilität zu haben. Weil mache ich das nicht, verdonne ich zum Beispiel alle, nein, ihr müsst unbedingt reinkommen ins Büro zur Schulung, weil anders geht das ja nicht. Ja. Dann, jeder kennt das von uns in der heutigen Zeit, dann hast du Handwerker bei dir im Haus auf einmal, denn die Gastherme zum Beispiel geht kaputt, oder sagen wir die Fernwärme, denn eine Fernwärmetherme zum Beispiel hat irgendwas. Ja. Du hast Handwerker im Haus, dann versäumst du diese Schulung. Ja. Wenn man den Menschen aber die Möglichkeit bietet, na, du kannst aber online eh auch teilnehmen. Ja, und du kannst genauso auch, du versäumst auch online dann nichts. Ja.
Ja.
Dann habe ich die größte Flexibilität und dann verliere ich niemanden auf der Strecke. Ja. Wir versuchen auch, das meinen wir auch mit niederschwellig, wir versuchen das mit sogenannten, wir nennen es immer Learning Nuggets zu machen. Also nicht jetzt so 5 Stunden Schulungen in einem durch, wo eh auch ich, muss ich sagen, dann irgendwann, selbst wenn ich mit der Tierarbeit irgendwann aussteige und sage, das ist mir einfach zu viel, ja, sondern den kleinen Häppchen zu machen. Ja. Also auch den Menschen die Möglichkeit bitten, so, jetzt höre ich mir das an, wie ich in das System einsteige zum Beispiel. Aha, okay, gut, das dauert 5 Minuten, passt. Das kann ich mir auch als Video zum Beispiel anschauen. Das muss gar nicht der Live-Training sein.
Mhm. Also ihr macht das schon so mit Tele-Learning, E-Learning auch, also mit solchen.
Genau, wir versuchen so viele Plattformen wie möglich zu bespielen. Also sprich schon Live-Trainings, also wo ein Trainer oder Trainerin sich eben in einem hybriden Setting dann schon das auch erklärt, weil da können natürlich auch Fragen dann gestellt werden. Versuchen dann auch diese, wir zeichnen diese Trainings dann meistens auf, schneiden diese zusammen und bieten das on demand dann auch den Menschen an, sich das dann nachher anzuschauen. Ja, wenn man sagt, okay, na, ich schaff's einfach nicht zu diesem Termin, weil da habe ich gerade Urlaub oder, keine Ahnung, mein Kind ist krank oder was auch immer, dann bieten wir die Möglichkeit, ja, passt, kein Problem, schau dir die Aufzeichnung einfach an. Ja. Eben Kurzvideos habe ich schon gesagt, aber schon, man darf nicht unterschätzen, es auch die klassischen Step-by-Step-Anleitungen, die haben immer noch ihre Daseinsberechtigung. Also so kurz wie möglich zu einem gewissen Learning-Nugget, zu einem gewissen Thema, wo ich so maximal 2 bis 3 Seiten so eine Schritt-für-Schritt-Anleitung habe. Ja. Und es gibt halt immer noch Menschen, die machen sich das dann auf und sagen, ah, okay, ich muss jetzt das und das machen. Wir sind alle ganz unterschiedlich. Ja. Es gibt visuelle Typen, es gibt kinästhetische Typen, die alles hier angreifen müssen. Es gibt Audiotypen, die alles eher lieber hören wollen, um es zu verstehen. Wir versuchen das einfach so, wie gesagt, so breitflächig zu machen wie möglich, um eben so viele Menschen wie möglich zu adressieren.
Ja. Lerntypen auch abholt, ja. Mhm. Und nach der Knowledge-Phase, also ich weiß ja, was kommt. Die Ability-Phase, oder? Stimmt das?
Genau. Also das ist jetzt das zweite A in diesem ADK-Modell, das wir verwenden. Das ist die Ability-Phase, also übersetzt quasi die Befähigungsphase. Da ist es wichtig, dann darin die Menschen zu befähigen, die Änderung zu leben sozusagen. Ja. Mhm. Also in der IT, wenn man jetzt bei einem IT-Projekt bleibt, ist das meistens, in den meisten Fällen ist das diese Go-Live-Phase oder die Produktivsetzungsphase. Das heißt, alles, was man jetzt, das hat man die Awareness aufgebaut, man hat den Mehrwert gemacht, man hat die Personen geschult. Jetzt wollen die dann natürlich idealerweise auch schon mal arbeiten auf dem Ding. Und das ist eben diese Ability-Phase. Das heißt, das ist dann diese Produktivsetzung. Oder bei einer Organisationsveränderung oder Organisationsentwicklung kann das auch eben der Tag sein, wo der neue Prozess produktiv geht oder wo die neue Organisation jetzt sozusagen produktiv geht und wir dann in unseren neuen Rollen und Verantwortlichkeiten arbeiten.
Was ja natürlich viel komplexer sein mag als ein IT-Projekt, nehme ich jetzt mal stark an. Also wenn wir jetzt eine neue Organisationsform einführen, Menschen mehr in Rollen arbeiten und mehr in selbstorganisierten Teams zum Beispiel oder in agilen Scrum-Teams, dann ist es ja ein Rieseneinschnitt. Und du sagst, ihr begleitet das ja auch mit. Deswegen wollte ich jetzt kurz dazwischen fragen, dass wir dann noch kurz reinschauen auch, wie ihr da vorgeht. Also was die Knowledge kann ich, glaube ich, verstehen. Ja, also es geht darum, wer hat dann welche Rollen. Man wird sich das dann wahrscheinlich dann irgendwie auch, wird das präsentiert werden oder man wird sich das auch ausmachen. Aber in dieser Befähigungsphase, da geht es ja darum, es dann auch zu leben.
Genau.
Wie begleitet ihr das dann in der Organisationsentwicklung?
Das ist dann sehr individuell. Du hast das hier richtig gesagt. Organisationsentwicklung hat meistens natürlich einen massiven Einschnitt natürlich auf die Arbeitsweise. Meistens gehen aber natürlich IT-Projekte und Organisationsveränderungen meistens Hand in Hand, weil oft eine Organisationsveränderung ja auch zum Beispiel ein neues Tool benötigt oder vielleicht eine andere Nutzung eines Tools. Also dadurch ist es eh meistens ähnlich. Aber du hast gefragt, wie wir das begleiten oder wie wir das diese Ability-Phase handhaben. Auch da ist es wichtig, ganz viel, ich weiß jetzt nicht, ob ich schon Kommunikation erwähnt habe. Kommunikation ist in der ganzen Veränderung extrem wichtig. Es ist extrem wichtig, sehr viel zu kommunizieren, auch über ganz viele Kanäle. Da habe ich auch ein paar Beispiele, zum Beispiel von uns, von der Wiener Stadtwerke oder von der Wiener T. Das heißt, wir haben ein Intranet natürlich, wo wir Informationsartikeln posten können. Wir haben eine Community-Plattform, die man nutzen kann, um dort eben auch Kommunikationsmaßnahmen zu setzen. Wir haben sogenannte Infoscreens, die sind überall hier im Stock bei uns aufgehängt. Da kann man also Kurzeinschaltungen machen. Also sprich, Es gibt so einen Spruch, der gefällt mir sehr gut, so nütze jede Bühne, die sich dir bietet. Ja.
Oh ja.
Und das ist bei Veränderung sehr wichtig. Wirklich so viele Kommunikationsplattformen wie möglich zu bespielen, um einfach immer die Fakten, also die Informationen auch an die Menschen zu verteilen. Ja. Das ist eben dann sehr individuell. Also was man nicht machen sollte, ist jeden Tag einen E-Mail-Newsletter an die Menschen auszuschicken, weil dann wird irgendwann einmal sagen, kann es nicht einmal Schluss sein mit diesen ganzen E-Mails, ihr bombardiert mich da. Das heißt, man muss das sehr, sehr behutsam machen. Und jetzt bin ich kurz abgeschweift. Das heißt, auch in der Ability-Phase ist Kommunikation natürlich sehr wichtig. Ja, natürlich, es gibt vorab Kommunikation, aber auch am Tag der Produktivsetzung ist ganz wichtig, eine Kommunikation zu setzen. So, liebe Leute, heute ist es soweit. Heute ist die Veränderung da, heute ist das neue System oder was auch immer da. Dass man hier nochmal ganz klar auch aufklärt, dort findest du Informationen dazu, dort findest du Anleitungen dazu, dort findest du die Aufzeichnungen der Schulung. Und ganz wichtig, dass man auch einen speziellen Support in dieser Ability-Phase bereitsetzt. Das kann auch sehr unterschiedlich sein. Das kann ein klassischer Hotline-Support sein, wo man sagt, wenn ihr Fragen habt, ruft bei dieser Nummer an und dort wird euch geholfen. Ich bin zum Beispiel auch ein Fan von sogenannten Floorwalkern, nennt sich das. Also Personen, die man gewinnt, die sagen, ja, die gehen durch die Stockwerke durch und fragen so, hey, Stefan, wie geht's dir denn? Alles klar für dich, ja, mit der Veränderung? Und dann sage ich, gut, dass du da bist, ich habe da Probleme beim Login, kannst du das mal kurz anschauen? Ja, und ja, pass auf, schauen wir uns an. Ja. Also es gibt da verschiedene Möglichkeiten. Auch wir arbeiten sehr gerne mit sogenannten Sprechstunden, das klingt jetzt sehr medizinisch, aber das sind so, die führen wir meistens online durch. Online-Sprechstunden, wo die Leute wissen, die machen wir dann entweder wöchentlich oder täglich, je nachdem, wie es notwendig ist. Da wissen die Personen dann, da kann ich mich einwählen, da kann ich mich einloggen und da kann ich meine Fragen stellen. Also wie gesagt, da gibt es unterschiedlichste Möglichkeiten. Und das ist auch das Schöne an unseren Change and Option Services, es ist extrem vielfältig. Ja, also es gibt kein Kochrezept, das du für jedes Projekt oder jede Veränderung verwenden kannst. Also man kann sehr kreativ sein, auch in den Maßnahmen, die ich setze.
Ja, und ich denke mir, wenn ihr habt das ja gemeinsam aufgebaut, also ihr habt ja auch dieses Konzept der Adoption, also Change and Adoption Services gepitcht selber als Mitarbeitende. Das heißt, es kommt ja von euch. Das finde ich auch sehr, sehr spannend. Das heißt, für mich auch so ein bisschen der Appell, wenn man merkt, irgendwas funktioniert, würde gut funktionieren oder man hat was getestet, es würde gut funktionieren oder es fehlt etwas, dann einfach mal auch mit Eigeninitiative ans Management
heranzutreten.
Weil ich stelle mir gerade vor, was wäre, wenn es euch jetzt nicht geben würde?
Dann sage ich mal, das klingt jetzt blöd, dann würde es auch funktionieren, aber es würde nicht gut funktionieren. Ja. Also es hat sich schon der Mehrwert jetzt gezeigt und das merken wir auch, dass wir sehr viele Anfragen mittlerweile auch bekommen, also auch so viele Anfragen, dass ich jetzt auch schon auch mein Team aufstocken werde, was gut ist. Ja, da wollten wir auch hin. Also es zeigt sich jetzt der Mehrwert. Ich sage auch immer, man darf Change Management oder Change and Adoption Management oder unsere Change and Adoption Services jetzt nicht als Allheilmittel betrachten. Es passiert leider sehr oft, dass wir sehr spät erst eingebunden in Projekte, wo quasi das Ganze schon live gegangen ist und dann ist es komplett in die Hose gegangen. Dann ist es schon oft passiert, dass sagen so, liebe Change and Adoption Practitioner oder Manager, jetzt richtet es wieder. Ich sage, sorry, das ist zu spät. Ihr hättet uns viel früher einbinden müssen. Idealerweise sind wir schon von Anfang an des Projekts eingebunden. Dann hast du die höchste Chance, dass wir das auch begleiten und eben auch natürlich mitgestalten können, aus einer Change-Management-Sicht, dass die Veränderung dann auch dahinter bei den Menschen bestmöglich angenommen wird. Ja, das ist also auch mein Appell für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die vielleicht selber Projekte leiten. Und wenn ihr vielleicht sogar in euren Organisationen schon so Change-Management-Verantwortliche habt, bitte so rasch wie möglich, am besten am Anfang, spätestens zum Anfang des Projekts, vielleicht sogar vor dem Projekt schon einbinden, diese Personen, dann ist auch die größte Chance, ja, hier, dass diese Veränderung dann erfolgreich wird.
Und auch wenn das Projekt dann läuft, das ist ja, glaube ich, die fünfte Phase, das Reinforcement, ist es auch wichtig, dass die Menschen trotzdem weiter begleitet werden in dieser Veränderungsphase. Also dass auch wenn es schon etablierter ist, wenn man sich schon ein bisschen eingearbeitet hat oder wenn man diese neue Organisationsform schon lebt,
Ja.
Auch da seid ihr noch da als Ansprechpartner und Begleiter.
Genau, auch das hat meine Erfahrung, meine langjährige in der IT gezeigt, dass, also klassischerweise ist in der IT oder auch in vielen anderen Branchen, ist das mit der Produktivsetzung ist das Projekt vorbei. So, System ist produktiv, ja. Alle arbeiten mehr oder weniger damit, so Projekt geschlossen, Projekt, dann wird gefeiert und dann wundert man sich auf einmal ein paar Wochen, Monate später, dass das doch nicht so erfolgreich war, ja.
Okay.
Und das ist eben diese sogenannte Reinforcement-Phase. Das ist jetzt der letzte Buchstabe, die letzte Phase in diesem ADKAR-Modell. Reinforcement, auf Deutsch übersetzt, so Verankerung oder die Verstärkung der Veränderung. Das heißt, auch da begleiten wir dann noch. Und hier bauen wir sehr stark auf Feedback, also Feedback-Kanäle, dass auch da Feedback-Kanäle, die eh schon meistens vorher schon geschaffen wurde, auch weiterhin aufrechter bleiben. Dass in dieser Reinforcement-Phase die Menschen dahinter wirklich wissen, okay, da kann ich Feedback geben und da werde ich auch gehört. Was immer ganz gefährlich ist, wenn ich Feedback-Kanäle schaffe und das mehr oder weniger gleich in die Runterplage läuft, dahinter nichts passiert. Das ist halt ganz gefährlich. Das heißt, diese Feedback-Kanäle müssen natürlich bespielt werden. Ja, das heißt, das ist Feedback, was reinkommt, muss natürlich bearbeitet werden. Und den Feedbackgebern und Geberinnen natürlich auch dann wieder auch ein Feedback gegeben werden. Ja, danke für dein Feedback. Wir schauen uns das an. Und eventuell
es gibt nichts Frustrierendes, ist das ein Wort, als wenn man Feedback gegeben hat und es passiert einfach nichts oder es wird ignoriert.
Ja, genau, also Feedback-Kanäle ganz wichtig aus unserer Erfahrung in der Reinforcement-Phase. Ein zweites Thema ist uns auch ganz wichtig, Communities. Das heißt, wir bauen in unseren Change-Begleitungen schon während dem Projekt, also vor der Ability-Phase, schon Communities auf. Die sind meistens noch sehr klein, so meistens so mit Early-Adoptern. Durchaus auch Kritikern, die man da reinnimmt, wo sie sich untereinander austauschen können. Ja, und das sollte natürlich auch aus dem Projekt, idealerweise die Projektleitung drinnen sein und natürlich auch aus dem Projektteam Personen. Das heißt, da baut man schon so eine Community auf, wo man Feedback geben kann, wo man Fragen stellen kann. Und wir, es hat sich als erfolgreich für uns bewährt, diese Communities dann in der Reinforcement-Phase oder Ability-Phase zu erweitern, wo man sagt, und jetzt, ja, jetzt kommen alle in die Community rein.
Ah,
und okay. Der Hintergedanke ist so die Hilfe zur Selbsthilfe oder einfach diese Schwarmintelligenz nutzen. Weil wenn du da jetzt eine Community mit mehreren hundert Leuten drinnen hast und ich stelle dir eine Frage zum Beispiel zu einem neuen Tool rein, hey, weiß da irgendjemand, wie ich den Case zum Beispiel dort bearbeiten kann? Dann findet sich meistens irgendjemand, das muss jetzt gar niemand aus dem Projekt sein, der sagt, ja, das habe ich vor kurzem, du pass auf, das machst so und so. Ja, das habe ich vor kurzem, habe ich das selber das Thema gehabt, ja. Das heißt, wir schauen, dass wir so die Hilfe zur Selbsthilfe, dass wir diese Community so entwickeln, dass sie sich bestmöglich selber helfen. Aber natürlich muss diese Community natürlich auch aus Spezialisten natürlich, also mit Spezialisten dann bespielt werden, gerade am Anfang, ja. Weil das Wissen muss ja erst aufgebaut werden, das muss sich erst verankern sozusagen. Und auch hier in der Reinforcement-Phase auch kommunizieren. Kommunikation ganz wichtig, auch Tipps und Tricks. Es hat sich bewährt, bei uns zum Beispiel so Aussendungen zu machen. Übrigens wusstest du schon, dass du das und das, so Lifehacks, wie es so schön in der heutigen Zeit heißt, ja. Mhm. Also so kleine Tipps und Tricks, aber auch Erfolge dort bekannt machen. Ja, wir haben auch Statements, was sehr mächtig ist, wenn User oder eben Menschen, die jetzt mit dem System arbeiten oder mit der Veränderung leben, ein Statement abgeben. Sagen, ich bin der Stefan, ja, und ich arbeite jetzt schon seit 2 Monaten in dem Tool und ich finde zum Beispiel ganz super in dem Tool, dass ich das und das und das machen kann.
Mhm.
Aber auch da wieder ganz wichtig, bitte, auch das muss authentisch sein. Ja, also auch da nicht sagen, so ein Stefan, du sagst jetzt das, auch wenn du es nicht glaubst, musst du jetzt das sagen. Das kommt halt nicht authentisch rüber. Das muss schon wirklich ehrlich gemeint sein, ja, dass das wirklich dann authentisch rüberkommt, ja.
Ja, das finde ich auch ganz wichtig, dass man sich da auch dieses gegenseitige Verstärken oder weiterhelfen und die Sichtbarmachung, was bringt uns jetzt wirklich, also wie leben wir auch damit, finde ich ganz, ganz wichtig. Was würdest du sagen, wir sind ja von Veränderung quasi jetzt unter Anführungszeichen umzingelt, also es wird ja immer mehr und immer schneller und die Menschen sind ja teilweise ja auch schon ein bisschen, vielleicht auch schon veränderungsmüde oder ausgelaugt. Aber das Thema Mindset ist ja auch so ein wichtiges, also so Stichwort Growth Mindset. Siehst du da auch, dass das, wie soll ich sagen, dass das hilft, so ein Growth Mindset zu entwickeln, wenn man da dieses Reinforcement gut nutzt, wenn es da eben eine gute Begleitung gibt mit guter Kommunikation. Merkst du da auch, dass die Leute sich da in Richtung Growth Mindset vielleicht auch mitentwickeln? Weil ich denke mal, es hat ja immer alles einen Einfluss auch auf das, wie wir denken ja. und handeln.
Also das Mindset ist natürlich in einer Veränderung sehr, sehr wichtig. Und du hast etwas Interessantes gesagt, das ich sehr oft höre. Wir sind ja in der heutigen Zeit von so vielen Veränderungen umgeben. Und es gibt ein berühmtes Zitat, das sehr viele wahrscheinlich kennen, das ich immer dann in dem Zusammenhang gern bringe. Das ist, Veränderung ist die einzige Konstante im Universum.
Ja.
Das hat jetzt niemand in der Neuzeit gesagt, sondern das war ein griechischer Philosoph, und zwar der Heraklit von Ephesus. Der hat das schon, glaube ich, 300-400 Jahre vor Christus schon gesagt. Also schon damals hat man gesagt, ja, wir sind eigentlich von lauter Veränderung umgeben. Das heißt, die Veränderung hat uns Menschen eigentlich immer schon begleitet. Es wird heute eben als so schnelllebig alles wahrgenommen. Ist es natürlich teilweise auch ganz, ganz, ganz ehrlich durch die Technologien. Ich habe KI zum Beispiel erwähnt. Das ist natürlich jetzt ein riesiger Accelerator. Ja, keine Frage. Aber wir waren immer schon, auch in der Steinzeit, immer schon von Veränderungen umgeben. Ja. Und um aufs Mindset zurückzukommen, ich spreche jetzt aus eigener persönlicher Erfahrung, es hilft, wenn man ein positives, ich will es gar nicht Growth nennen, aber Growth Mindset, auch etwas, was ich zu 100% unterstreichen kann natürlich, aber es hilft, ein positives Mindset zu entwickeln gegenüber Veränderung. Dass ich wirklich, dieser vielgesagte Spruch, dass ich Veränderungen nicht per se als eine Gefahr sehe, sondern als eine Möglichkeit. Ja. Und ich habe das in meiner Vergangenheit schon oft erlebt, dass es gibt diesen schönen Spruch, wenn irgendwo eine Tür zugeht, geht eine andere auf. Das habe ich in meinem Privatleben oder auch in meinem beruflichen Leben schon oft erlebt. Ja, da ist eine Tür zugefallen mit einem lauten Knall und da war großes Drama. Und im ersten Moment war ich einmal gedacht, okay, keine Ahnung, wie es da jetzt weitergehen soll. Aber es hat sich immer daraus auch eine positive Möglichkeit ergeben. Ja, und eben da hilft dieses positive Mindset. Und da kann ich nur jeden und jeder, die hier zuhört, dazu ermutigen, selber dieses positive Mindset aufzubauen. Weil man kann es nur selber aufbauen. Ja, kann jetzt nicht sagen, so lieber Chef oder liebe Chefin, baue jetzt mein Mindset auf, sondern mein Mindset gehört ja mir. Da muss ich schon selber auch Selbstverantwortung übernehmen, das aufzubauen. Ja. Das wäre nur meine Einladung. Also ich kann das nur aus eigener Erfahrung sprechen, dass ich, seit ich das getan habe, und es ist auch schon einige Jahre her, ich Veränderung als etwas viel Positiveres sehe und auch für mich viel mehr Möglichkeiten gebracht hatte.
Das ist ein sehr schöner Abschlussgedanke, finde ich, weil ich sehe es auch so. Also Veränderung, natürlich, wenn sie von außen kommt, wenn man dann mitmachen soll oder muss im schlimmsten Fall, dann hat das im ersten Moment vielleicht immer so ein bisschen ein, ja, Beigeschmack, ja, wie jetzt und wofür und so weiter. Aber da auch diese Frage zurückzugeben, what's in it for me und was kann ich beitragen, damit ich einen Mehrwert habe davon. Also auch das, finde ich, ist auch die eigene Selbstverantwortung, zu schauen, ja, was kann ich beitragen, dass ich mir Infos einhole, dass ich Fragen stelle, dass ich mich einbringe, eben mit auch Feedback und Kritik. Ich glaube, das ist eine Riesenchance, das eigene Arbeitsleben auch einfach zu verbessern und den Status quo einfach auch zu verlassen und trotzdem etwas Positives daraus zu ziehen. Genau. Deswegen danke für diesen Schlussgedanken. Ja. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, uns da auch so ein bisschen die Köpfe auch zu öffnen, die Herzen auch zu öffnen in diese Richtung und mal zu schauen, was alles möglich ist. Ja.
Sehr gerne.
Ja, vielen Dank, lieber Stefan, für deine Ausführungen. Sehr, sehr spannend, auch diese Phasen da ein bisschen sickern zu lassen und da auch zu schauen, ja, wie kann man diese Phasen auch vielleicht ohne jetzt eine eigene Taskforce wie euch zu haben, vielleicht doch auch mitdenken oder mit einbringen. Vielen, vielen Dank, war sehr, sehr inspirierend und wünsche noch viel Erfolg weiterhin mit all den Transformationen, die ihr begleitet.
Vielen Dank für die Einladung und alles Gute.